Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Der Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, der steht in Jeremia 23. Und dieser Predigttext ist in eine ganz konkrete geschichtliche Situation hinein gesprochen. Und deswegen möchte ich am Anfang das erst bisschen mal erklären, die geschichtliche Situation, weil die ist natürlich einige tausend Jahre her und für uns jetzt vielleicht nicht so präsent. Das erste ist die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte war, dass da das Assyrische Reich die Weltmacht war. Und der Staat Juda, in dem der Jeremia gelebt hat, das war so ein kleines Land neben dieser gigantischen Weltmacht. Und 722 vor Christus ist das Nordreich Israel durch die Assyrer vernichtet worden. Das gab es zu der Zeitpunkt gar schon nimmer. Und 701, das ist ungefähr so 100 Jahre vor unserem Text, wurde dann Jerusalem auch belagert von dem Assyrer Sanherib und wurde wundersam da gerettet von Gott, kann man Jesaja 37 nachlesen. Und dann, das ist ein Sprung von 70 Jahren, aber das andere steht so ein bisschen im Hintergrund, ist der Jeremia zum Propheten berufen worden. Er hat dann die Könige Josia und Joahas erlebt. Und der Jeremia prophezeit den Untergang von Jerusalem und er prophezeit auch den Untergang des Tempels. Und der Grund dafür ist, nach seiner Botschaft, sind die Sünden und die Gottlosigkeit des Volkes. Und das tut er ganz schön lange. Also wir müssen mal sehen jetzt, das 26 ist er zum Propheten berufen worden und der eigentliche Untergang kommt dann so 30, 40 Jahre später. Es kommt dann das Babylonische Reich. Die Babylonier erobern nämlich dieses Assyrische Reich, haben 612 dann Ninive erobert und waren dann das neue große starke Reich. Und die haben sich dann auch gegen Juda gewandt und haben dann 605 zum ersten Mal Juda eingenommen. Der Jeremia rät jetzt in dieser Situation, wo man besetzt ist, wo man tributpflichtig ist vor den Babyloniern, dass man das akzeptiert, dass man das als Strafe Gottes für die Sünden akzeptiert und sich nicht dagegen auflehnt. Also es ist auch eine politische Botschaft, die der Jeremia hier hat. Und es kommt dann aber anders. Es kommt dann anders. Und zwar fällt Juda dann ab von den Babyloniern, 601, hofft, dass die Ägypter ihnen helfen, die sind ja auf der anderen Seite, und gegen den Rat von Jeremia. Und das passt natürlich den Babyloniern nicht. Die kommen dann drei Jahre später, da gibt es schon wieder einen neuen König, den Jojakin. Und die Babylonier belagern dann Jerusalem, erobern es und es folgt die erste Wegführung. Also wo so ein Teil von der Oberschicht von Juda weggeführt wird ins Exil. Da ist zum Beispiel der Hesekiel dabei, das haben wir vor zwei Wochen gehabt. Der ist so bei dieser Erstwelle dabei. Es kommt dann ein neuer König, der Zedekia, und dann gibt es im Prinzip das gleiche Spiel. Der Jeremia rät auch, die Babylonier als Strafe zu akzeptieren. Der Zedekia fällt wieder ab von Babylon und jetzt reicht es denen dann. Die Babylonier kommen, zerstören die Stadt und den Tempel, also in einem sehr allumfassend, also ist dann alles, bleibt nichts bestehen und führt die meisten weg. Der Jeremia selber wird dann später noch nach Ägypten verschleppt und stirbt da. Was passiert danach? Was danach passiert, nach diesem, ist das Persische Reich, das sage ich jetzt noch ganz kurz, weil der Jeremia prophezeit nämlich auch das Ende des Exils nach 70 Jahren und es passiert auch tatsächlich. 539 hat einer Perserkönig Kyros wiederum die Babylonier besiegt und 538 dürfen die Juden zurück aus dem Exil und wieder nach Jerusalem und alles wieder aufbauen. Also das ist so der ganz große Überblick hier, in welcher geschichtlichen Situation sich das abspielt. was kann man zum Jeremia sagen? Also der Jeremia predigt Heils- und Gerichtsworte, also sowohl den Untergang als auch dann wieder die Rückkehr nach dem Exil. Er ruft zur Bekehrung und zur Umkehr auf und es ist ein Prophet, der so vom Typ her das alles eher schwer nimmt. Er steht ziemlich allein gegen die anderen, sieht man auch im heutigen Bibeltext. Also er war immer relativ allein gegen, sagen wir, den König, die anderen Propheten, das Volk gestanden. Auch seine Familie war gegen ihn. Genau, nach dieser langen Einführung fange ich mal an, den Bibeltext vorzulesen und ich sage immer zu allen Versen ein bisschen was dazu. Es geht hier jetzt los. Auch bei den Propheten Samaria sah ich Schlimmes. Sie haben im Namen Baals prophetisch geredet, so haben sie Israel, mein Volk, verführt. Also das waren die vom Nordreich, 100 Jahre vorher, das dann aufgrund seiner Gottlosigkeit untergegangen ist. Das hätte für Südreich auch eine Warnung sein können, war's aber nicht. Aber was ich bei den Propheten Jerusalems sah, ist grauenhaft. Ehebruch und ein Leben voller Lügen. Sie bestärken die Bösen noch in ihrem Treiben und verhindern so, dass sie umkehren. Keiner hört auf mit seinen Verbrechen. Für mich sind sie wie Sodom geworden und die Leute in Jerusalem wie Gomorra. Also diese Propheten im Südreich, da gibt es scheinbar eben auch Propheten, die sind nicht besser, sie lügen, sie brechen die Ehe und sie bestärken die Bösen in ihrem Tun. Und Gottes Urteil ist Sodom und Gomorra. So spricht der Herr. Hört nicht auf die Worte dieser Propheten. Mit ihrem prophetischen Gerede täuschen sie euch. Sie verkünden euch, was ihnen ihr Herz einflüstert. Nichts davon kommt aus dem Mund des Herrn. Also Jeremia sagt ganz deutlich, was diese sogenannten Propheten sagen, ist ihre eigene Meinung, ist ihr eigenes Wunschdenken. Es ist auf jeden Fall nicht von Gott. Sie beruhigen diejenigen, die mich verachten und behaupten immer und immer wieder, der Herr hat gesprochen. Ihr werdet in Frieden und Sicherheit leben. Auch für jeden, der seinem sturen Herzen folgt, haben sie dieselbe Botschaft. Es wird kein Unheil über euch kommen. Also sie behaupten auch, dass sie im Namen Gottes reden. Das macht die Sache komplizierter, da komme ich später noch drauf. Und sie sagen, dass die Sünde keine Konsequenzen haben wird. Und dadurch verharmlosen sie die Sünde und sie verharmlosen letztlich auch Gott. Also sie sagen eigentlich das, was der Jeremia sagt, dass das alles untergehen wird und so, das wird nicht kommen. Ja, es wird euch gut gehen. Vers 19. Seht her, der Sturmwind bricht los, die Wut des Herrn wirbelt alles durcheinander und braust über die Köpfe der Frevler hinweg. Der Zorn des Herrn wird nicht aufhören zu wüten, bis er alles vollbracht hat, bis er getan hat, was sich der Herr in seinem Herzen vorgenommen hat. Wenn es soweit ist, werdet ihr alles begreifen. Also der Jeremia prophezeit den vollständigen Untergang des Südreiches und der ist dann einige Jahre auch genau so eingetroffen. Und das Entscheidende ist hier, dieser Untergang ist jetzt nicht ein zufälliges geschichtliches Ereignis, sondern das passiert im Auftrag Gottes. Das ist die Konsequenz für die Gottlosigkeit der Menschen. Und ja, ich lese weiter hier. Bin ich nur, das sagt jetzt gesagt Gott, bin ich nur ein Gott, der den Menschen nahe ist? Oder bin ich nicht auch ein Gott, der fern ist, so lautet der Ausspruch des Herrn. Kann sich jemand so gut vor mir verstecken, dass ich ihn nicht sehe? Ausspruch des Herrn. Bin nicht ich es, der Himmel und Erde erfüllt? So lautet der Ausspruch des Herrn. Also Gott sagt, ich bin nicht automatisch jedem Menschen nah und segne alles, was er tut und bin immer, sagen wir mal, ein lieber Gott oder so. Weil wenn der Mensch gegen mich ist, wenn er sich gegen mich stellt, dann bin ich ihm auch fern. Und gleichzeitig ist er ein Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hat. Er sieht alles, er weiß alles, er hat alle Macht. Wir können uns vor ihm nicht verstecken. Ich habe genau gehört, was diese Propheten in meinem Namen verkündet haben. Ihre prophetischen Botschaften sind erlogen, wenn sie behaupten, ich hatte einen Traum. Ja, einen prophetischen Traum. Wie lang soll das noch so gehen? Was wollen sie denn erreichen? wenn sie erlogene Botschaften verkünden, wenn sie das sagen, was ihnen ihr Herz einflüstert. Einer erzählt dem anderen seinen Traum. Wollen sie, dass mein Volk so meinen Namen vergisst? Genauso haben es schon ihre Vorfahren getan. Sie haben meinen Namen wegen Baal vergessen. Also die falschen Propheten geben ihre Botschaft als göttliche Vision aus und Gott sagt, das ist alles erlogen. Es kommt nicht von mir. Und ein wichtiges Kennzeichen ist hier, die Botschaft führt dazu, dass die Menschen Gott vergessen, dass sie hier Gottes Namen vergessen. Ein Prophet, der Träume hat, soll Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort verkünden, in aller Wahrheit. Dann wird sich zeigen, was Stroh und was Getreide ist, so lautet der Ausspruch des Herrn. Also Gott sagt, es wird sich zeigen, was Gottes Wort ist, nämlich daran, dass es passiert, dass es die Wahrheit ist. Es wird sich zeigen, was Lüge ist, hier das Stroh, oder was die Wahrheit ist, hier das Getreide. Und hier der letzte Vers. Ist mein Wort nicht wie Feuer, Ausspruch des Herrn? Ist es nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Also das Feuer, der Hammer, der Felsen zerschlägt, das symbolisiert so die Macht, die Stärke von Gott. Und das Wort Gottes ist mächtig, weil Gott allmächtig ist. Und Gott kommt zu seinem Ziel, er führt seine Pläne aus und hat die Macht. Soweit zum Bibeltext. Ich bete noch für die Predigt. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass wir es richtig verstehen, dass ich es richtig auslege und dass du für jeden von uns heute in dieser Predigt was hast, was er mitnehmen kann von dir. Amen. Ja, ich lege das mal noch da her. So. Also ich habe drei Sachen, die ich sagen möchte. Die erste Frage ist, wer hat Recht? Wer hat Recht? Es ist jetzt eine schwierige Situation. Wir haben zwei Parteien, auf der einen Seite den Jeremia, auf der anderen Seite die Propheten. Und es ist leider nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie, wie es ja bei uns manchmal ist, dass man sich in der Hauptsache einig ist und man diskutiert um irgendwelche Randpunkte. Wie siehst du das, wie sehe ich das? Nee, das sind zwei Punkte, die sich ausschließen. Der Jeremia sagt ganz deutlich, ich verkünde das Wort Gottes, die anderen lügen. Heute wissen wir, dass der Jeremia Recht gehabt hat, eben aus der Geschichte raus. Und die Menschen haben offensichtlich dann im Nachhinein, als es dann tatsächlich alles so gekommen ist, seine Worte als echte prophetische Worte erkannt und sie bis heute überliefert. Von den anderen Propheten wissen wir nichts. Also die sind, von denen wissen wir eigentlich nur von dem Jeremia. Aber wie erkennen wir in so einer Situation, wer Recht hat? Jetzt ist es einfach im Nachhinein, wenn man drinsteckt, ist es oft schwer. Und wir sehen, die Mehrheit muss nicht Recht haben. Hier steht ein Einzelner gegen alle und der Einzelne kommt von Gott. Die Mehrheit ist kein Kriterium. Es muss auch nicht der Recht haben, der die angenehmere Botschaft hat. Ja, oft ist es ja so, dass man zu dem hintendiert, der eigentlich das Schönere sagt, was uns besser gefällt. Es muss aber auch nicht automatisch der Recht haben, der die unangenehme Botschaft hat. Und es muss auch nicht mal der Recht haben, der sich erstmal frömmer anhört. Muss man auch sagen. Also diese falschen Propheten hören sich erstmal relativ fromm an. Ja, die sagen, wir haben den Tempel. Gott wird doch nicht den Tempel untergehen lassen. Hat er noch nie gemacht. Schau, vor 100 Jahren hat er uns ja auch gerettet und so. Der Text nennt ein paar Hinweise. Das erste ist die Lüge. Ja, Gott lügt nicht. Diese falschen Propheten lügen. Dann, sie begehen Ehebruch und scheinbar nicht nur, dass jemand sündigt und dann neu anfängt, sondern die Sünde muss in dem Fall ja propagiert worden sein. Das muss ja irgendwie Programm gewesen sein, ja, so wie das dargestellt wird. Und sie bestärken die Bösen in ihrem Verbrechen. Und vor allem, sie führen die Menschen weg von Gott. Und ich habe mir gefragt, wie erkennen wir das heute? Es gibt ja heute auch ganz verschiedene Meinungen und Lehren. Ja, manche, die sagen wir mal, gravieren von dem abweichen, was wir so glauben. Und wir begegnen dem ja in unserer Gemeinde vielleicht nicht so, aber in anderen Gemeinden, ja, im Freundes- und Familienkreis und vor allem im Internet. Also im Internet kann man quasi jede Meinung finden, weil ja jeder einfach da was veröffentlichen kann. Das ist sehr einfach. Und vieles, was wir hören, klingt erstmal fromm und überzeugend. Und die Frage ist, was ist Wahrheit, was ist Lüge, was ist von Gott und was ist eben nicht von Gott? Und da bin ich zuerst mal überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir unterscheiden zwischen Lehren, die Grundlage des Glaubens sind, und solchen, die weniger wichtig sind. Das finde ich erstmal wichtig. Manchmal zerstreiten wir uns über Nebensachen. Und mich überzeugt hier, was die Evangelische Allianz macht. Bei der Evangelischen Allianz ist es so, es gibt eine gemeinsame Basis des Glaubens. Und man sagt, das ist die Grundlage. Und alle, die das teilen, sind Geschwister in Christus. Und in den Nebenfragen gibt es eine große Weite. Ich habe hier die Homepage, da könnt ihr das nachlesen, mal finde ich echt interessant. Schaut mal bei der Evangelischen Allianz, da heißt es hier unter Wir, Auftrag, Basis des Glaubens, steht es, was die Evangelische Allianz gesagt hat. Das ist so die Grundlage, wo wir sagen, das ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens und die anderen Dinge sind Nebensachen. Und das sehe ich im Neuen Testament auch so. Also es gibt auf jeden Fall Abgrenzung in den wesentlichen Fragen. Der Paulus, der Jesus und auch andere Schreiber des Neuen Testamentes warnen vor Irrlehrern. Ja, es gibt klare Abgrenzung in Basisfragen und gleichzeitig gibt es aber auch in nebensächlichen Fragen eine große Weite. Ihr könnt mal Römer 14 lesen, das ist so ein ganzes Kapitel der christlichen Toleranz, würde ich sagen, wo Paulus sagt, in den Nebenfragen, da können wir uns stehen lassen, da können wir, müssen wir uns nicht zerstreiten. Was sind denn die grundlegenden Glaubensfragen? Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Ich würde sagen, das ist das Wesentliche, was wir auch im Glaubensbekenntnis sehen. Wir glauben an den dreieinigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, wir glauben, dass wir Menschen Sünder sind und dass wir als Menschen von uns aus nicht so fromm sein können, dass wir Gott gefallen oder dass wir zu Gott kommen können. Wir glauben, dass Gott selber in Jesus Christus seinen Sohn auf die Erde kommen ist. Und wir glauben, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wir glauben, dass er tatsächlich und leibhaftig auferstanden ist. Und wir glauben, dass jeder, der an Jesus glaubt, ja, der ihn als Herrn und Heiland annimmt, dass der ohne eigene Gegenleistung, ja, ohne eigene Frömmigkeit Vergebung seiner Schuld bekommt, ein neues Leben mit Jesus und die Ewigkeit. Und wir glauben auch, dass die Bibel Gottes Wort ist und als solches die letzte Autorität in unseren Glaubensfragen ist. Deswegen haben wir auch in jeder Predigt einen Bibeltext, der zugrunde liegt. Was sind denn keine so zentralen Glaubensfragen? Nicht so zentral ist zum Beispiel, wie wir taufen, wie wir konfirmieren oder wie wir Abendmahl feiern. Auch in ethischen Fragen kommen verschiedene Christen zu unterschiedlichen Einschätzungen. Oder auch die Formen, wie wir singen, wie wir beten, wie wir unseren Gottesdienst feiern. Das sind natürlich Fragen, sage ich mal, wenn man da nicht einer Meinung ist, kann es vielleicht schwierig sein, dauerhaft in eine Gemeinde zu gehen. Ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr extrovertiert ist, würde er vielleicht bei uns und gerne einen sehr extrovertierten Gottesdienst sich wünscht, ist vielleicht gut, wenn er woanders hingeht, ne? Weil wir sind ja eher ein wenig gesetzter. Aber wenn wir Christen die gleiche Grundlage haben, ja, wir gehören zu Jesus, ja, er ist unser gemeinsamer Herr und Heiland, dann können wir uns als Glaubensgeschwister begegnen, dann können wir zusammen beten, können wir zusammen Veranstaltungen machen und dann können wir auch brüderlich über die nicht so wichtigen Fragen mal diskutieren. Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen. Ich war damals 19 und da sind wir eingeladen worden zu den Jesus Freaks in Bayreuth. Und die Jesus Freaks waren schon heiß, aber die in Bayreuth noch viel heißer. Und ich war in einem Gottesdienst, der war völlig anders als das, was ich jemals erlebt hatte. Und es ist sicherlich nichts, wo ich jetzt dauerhaft dazu gepasst hätte, das war gleich klar. Aber ich habe gespürt im Herzen, dass diese Leute auch an Jesus glauben, dass wir ihn als gemeinsamen Herrn und Heiland haben. Und es hat mich unheimlich berührt und froh gemacht. Und es ist doch auch schön, wenn es unterschiedliche Christen gibt. Wir müssen ja nicht alle gleich sein. War ein tolles Erlebnis. Genau. Aber was ist, wenn es uns so geht wie dem Jeremia? Dass eben diese gemeinsame Grundlage fehlt. Dass wir merken, da ist eigentlich in wesentlichen Dingen was anders mit irgendwelchen anderen Gruppen oder Menschen. Da würde ich sagen, da wollen wir sie natürlich als Menschen lieben, achten und annehmen, aber es ist dann natürlich schwierig, ja, zusammen Veranstaltungen zu machen oder solche Sachen, wenn man merkt, eigentlich glauben wir ja was anders. Was machen wir, wenn es nicht so eindeutig ist? War ja beim Jeremia vielleicht auch für einen Außenstehenden, der den Jeremia hört, der die anderen hört, gar nicht so eindeutig. Wer hat hier recht? Wie erkennen wir falsche Lehren? Das ist eine wichtige Frage. Wir erkennen sie zum einen daran, wenn sie von Gott, von Jesus wegführen. Das, denke ich, kann man aus dem Text sehen. Wir erkennen sie daran, dass sie Sünde leben und lehren. Und da geht es jetzt nicht darum, dass jemand sündigt und dann Vergebung und Neuanfang erlebt, weil das ist das Evangelium. Es geht auch nicht drum, um Detailfragen, wo jetzt der eine als Sünde ansieht oder nicht, sondern es geht darum, dass ganz offensichtlich Sünde verharmlost wird, gelebt, gelehrt, dazu ermuntert wird. In unserer Bibel steht die Lüge, da steht der Ehebruch, weil das Verharmlosen von der Sünde führt weg von Jesus, weil seine Kreuz und Vergebung klein macht. Ja. Und ja, das würde zu weit führen, man kann das auch erleben, ja, bei Gruppen, die sich von Jesus entfernen, dass das auch gibt, dass sie dann in so eine Sündenrichtung gehen. Weiter, wir Irrlehren. Ich halte es für sehr verdächtig, das ist jetzt mein Eindruck, wenn Gruppen sehr deutlich sich von anderen Glaubensgeschwistern distanzieren. Ja, wenn sie quasi so den Eindruck vermitteln, sie sind die einzig Wahren und mit ihnen hier und jetzt fängt das Reich Gottes eigentlich so wirklich an und vorher, die haben alle irgendwie nichts begriffen, halte ich für verdächtig. Ich halte es für verdächtig, wenn sich Gemeinden hauptsächlich um Regeln und Gebote und so das richtige Leben bemühen und ganz genau wissen, was die Bibel ja in jedem Detail unseres Lebens so uns so sagt, wie wir das zu machen haben, ja. Auch Sachen, die da gar nicht drinstehen. Weil hier ist auch die Gefahr groß, dass es von Jesus wegführt. Ja, es geht dann immer nur um die Regeln und gar nicht mehr um Jesus. Und es kann auch dazu führen, dass man seine eigene Frömmigkeit und seine eigene Tugendhaftigkeit mehr in den Mittelpunkt stellt, als dass das gut ist. Und manchmal bleibt es auch unklar, was die Wahrheit ist. Dann können wir nur beten, Gott um Weisheit bitten, ja, oder auch mit anderen Glaubensgeschwistern drum ringen, was die Wahrheit ist. Das gibt's auch. Ich möchte noch so ganz grob sagen, wie wir uns so positionieren können im Wirrwarr der verschiedenen Meinungen und Lehren. Zum einen denke ich, wir müssen uns fest an Jesus halten und an unsere fundamentalen Glaubenserkenntnisse, ja, was ich gerade aufgezählt habe, wie wir es im Glaubensbekenntnis lesen, wie wir es da in der Allianzbasis lesen, wie man, weiß nicht, manche kommen vielleicht vom EC, wie wir es im EC-Bekenntnis auch haben, das sind ja alles Grundlagen, die wir glauben. Und dann denke ich, dass wir als Gemeinde und als Einzelne auch selbstbewusst sein können und sagen, das ist unsere Linie, so machen wir das, wir müssen nicht so wie die anderen Gemeinden sein. Und gleichzeitig denke ich, dass es immer gut ist, dass wir offen sind für Gott. Ja, dass wir als einzelne Christen, auch als Gemeinde offen sind für Gott, dass wir zum Beispiel auch in so eine Predigt hier reingehen, mit der Offenheit, was will Gott mir heute sagen? Dass ich einen Bibeltext lese, nicht mit dem Wissen, verlorener Sohn, ich weiß genau, was das heißt, habe ich schon tausendmal gehört, sondern dass ich immer wieder hingehe und mir die Frage stelle, was will Gott mir durch diesen Bibeltext sagen, was steht da wirklich? Und es ist so im Christenleben, dass Gott uns immer wieder Neues erkennen lässt, auch wenn wir schon länger Christen sind, auch durch bekannte Bibelstellen. Das war's hier, zu der Frage, wer hat Recht? Ich komme zum Zweiten, Gott hat die Macht. Gott hat die Macht. Ich bekomme manchmal den Eindruck, dass Gott machtlos ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, ja, in der für die meisten Menschen Gott überhaupt keine Rolle spielt. Oder wenn ich manches in den Gemeinden oder in meinem Leben anschaue, oder wenn ich Krieg sehe jetzt in Israel, in der Ukraine, man fragt sich, wo ist denn Gott? Warum greift er nicht ein? Warum handelt er nicht? Ja, warum hält er das Böse nicht auf? Und dem Jeremia wird es genauso gegangen sein. Der hat jahrelang gepredigt, gewarnt und keiner hat auf ihn gehört und nichts ist passiert. Aber dann hat Gott eingegriffen. Dann hat Gott eingegriffen und er hat die Babylonier dazu benutzt und Gott hat alles umgesetzt, alle angedrohten Strafen hat er umgesetzt und es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Das war richtig, richtig krass. Also wenn Gott nicht eingreift, dann ist es nicht Zeichen seiner Schwäche und Machtlosigkeit, sondern seiner Gnade und Geduld. Und ich habe mir gedacht, wie ist denn das heute? Greift Gott heute immer noch ein? So wie da. Und mir ist das Dritte Reich eingefallen. Ich musste da an das Dritte Reich denken. Der Nationalsozialismus, das war ja eine Ideologie, die sich explizit gegen den Glauben gerichtet hat, explizit gegen Gott. Und hat sich stattdessen selbst stolz verherrlicht und selbst vergöttlicht. Und die Nationalsozialisten haben dann auch neben vielen, vielen anderen Verbrechen einen gigantischen Völkermord an den Juden, dem Volk Gottes, begangen. Und vielleicht ging es dann manchen, die so durchgeblickt haben, die vielleicht da drin standen, wenn man sich, weil heute ist es alles klar, ja, was passiert ist. Aber wenn man jetzt denkt, so 1940, 42, manchen, die durchgeblickt haben, vielleicht ist es zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer oder anderen, wird es vielleicht so gegangen sein wie den Jeremia. Da haben sich gefragt, warum greift denn Gott nicht ein und beendet das alles? Warum lässt er denen auch noch so viel gelingen? Denen ist ja am Anfang auch manches gelungen, ja. Aber dann hat Gott, ähnlich wie bei Jeremia, andere Völker benutzt und hat diesen Nazireich ein Ende bereitet, bei dem dann auch fast kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Und ich muss sagen, wir als Volk müssen ja dankbar sein, dass es dann Gott uns so schnell hat wieder gut gehen lassen nach diesem verdienten Untergang und dass wir dafür keine 70 Jahre haben warten müssen. Oder auch der Kommunismus, auch eine Diktatur, die halbe Menschheit beherrscht hat, auch eine Ideologie, die Gott und den Glauben abgelehnt hat und zum Teil erfolgreich zurückgedrängt hat. Ja, auch eine Ideologie, die sich selbst verherrlicht hat und für sich selber proklamiert hat, den Himmel auf Erden zu schaffen. Und in Wirklichkeit war es auch auf Unterdrückung und Lügen aufgebaut. Und wer hätte das gedacht im Sommer 89, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 89, kurz vor der Wende, da war im Juni das Massaker am Platz des himmlischen Friedens. Wer hätte denn da gedacht, dass der Kommunismus zusammenbricht, zumindest in Europa? Und ein paar Monate später ging es ganz schnell, ohne einen einzigen Schuss. Das sollten wir auch nicht vergessen und Gott dankbar sein, was das für ein Wunder war damals. Und ich habe ein letztes Beispiel. Und das ist ein Gedanke, ja. Und zwar zu der Corona-Zeit. Und ich sage hier nicht, dass Corona Gottes Strafe war. Und ich möchte mich auch gar nicht irgendwie positionieren in so einer Corona-politischen Richtung. Aber ich möchte folgende Beobachtung sagen. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen stolz sind auf unsere Wissenschaft und Technik und alles, was wir Menschen können. Viele glauben, dass sie Gott nicht mehr brauchen. Wie oft habe ich schon zu manchen gehört, ja, die Evolution ist doch bewiesen. Ja? So, was kommst du mit deinem Gott daher? Und dann, über die Nacht, kommt ein Virus, den man gar nicht sehen kann, und wir haben nichts mehr in der Hand. Ja, die Wissenschaftler sind ratlos, die Politiker sind hilflos und viele haben Angst um ihr Leben. Und wir können nimmer von unserer, keine 10 Kilometer weit aus unserem Haus verlassen. Und ich finde es schade, dass das Corona eben nicht dazu geführt hat, dass wieder mehr Menschen an Gott glauben, dass sie das vielleicht erkennen. Mist, die Wissenschaft hat doch das Leben gar nicht in der Hand. Ja, schade, dass die Menschen nicht wieder erkannt haben, dass ihr Leben in Gottes Hand liegt. Und wir Christen, finde ich, wir sollten Gott vor allem danken, dass es, also wenn er uns gut hat davonkommen lassen und unbeschadet, was ja nicht bei allen so war, müssen wir, denke ich, das Erste, dass wir Gott dankbar sind dafür, weil wir wussten es ja nicht vorher, wir wussten es nicht, was passiert. Keiner von uns. Gott hat die Macht, auch wenn wir das nicht in jedem Moment sehen. Gott hat die Macht, auch wenn er scheinbar schweigt. Und wenn er eingreift, dann kann er Menschen und Völker oder die Natur benutzen, wie er will. Und wenn er eingreift, dann kann er über die Nacht alles ändern, und zwar so, wie wir uns das vorher vielleicht gar nicht vorstellen können. Und lasst uns daran festhalten. Auch in schwierigen Zeiten, auch jetzt, wo wir das vielleicht auch wieder so erleben mit Krieg und Leid, wir haben es vorhin im Gebet gehört, wo wir uns fragen, wo ist Gott, warum lässt er das alles zu, hat er denn keine Macht, ja? Er hat uns nicht vergessen und dein Leben ist in seiner Hand. Auch dann, wenn wir auf ihn warten müssen. Und ich habe hier einen Psalm, der das für mich verdeutlicht, Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Auch wenn es mir manchmal so vorkommt. Ja, er schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Ich komme zum Letzten. Gott meint es ernst. Also Gott nimmt die Sünde der Menschen in unserem Bibeltext ernst. Er schickt die Propheten. Er ist gnädig und geduldig. Er lässt sich viele Jahre Zeit. Ja, zweimal wird Jerusalem von den Babyloniern schon erobert, so quasi als Warnschuss. Und als es alles nichts bringt, dann macht er seine Drohung wahr und greift durch und es bleibt kein Stein auf dem anderen. Also Gott meint die Sünde hier ernst. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass Gott seine Gnade genauso ernst meint. Ja, dieser Sturmwind, von dem da im Bibeltext die Rede war, der Zorn Gottes, ja, den hat er ja selbst als Jesus am Kreuz auf sich genommen. Und ich habe mich das manchmal gefragt in meinem Christenleben, warum musste denn Gott so einen grausamen Weg wählen, um uns zu erlösen? Ich weiß nicht, ob es auch schon mal so gegangen ist, ne, mit Kreuz und Blut, und das kann man ja heute auch keinem mehr vermitteln, habe ich mir manchmal gefragt, warum war das so? Hätte er sich nicht was Netteres ausdenken müssen? Aber mir ist in dem heute bei dieser Vorbereitung irgendwo das hier deutlich worden. Gott hat diesen Weg gewählt, um ganz deutlich zu zeigen, dass er es ernst meint. Dass er es ernst meint mit der Sünde. Ja, er nimmt die Sünde ernst. Die Sünde ist gegen Gott gerichtet. Sie zerstört uns. Sie zerstört andere Menschen. Ja. Der Sünde gilt Gottes Zorn. Und die Folge von dieser Sünde ist der Tod. Und er meint aber auch seine Gnade ganz genauso ernst. Ja, indem er selbst diese Strafe bezahlt, indem er selbst diesen Tod auf sich genommen hat. Also Gott nimmt die Sünde ernst und meint die Gnade ganz genauso ernst. Und das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Also zum einen die Sünde ernst zu nehmen, dass ich mir bewusst bin, dass ich Sünder bin. Das heißt nicht, dass man sich sein ganzes Leben lang immer klein und niedrig machen muss, aber dass man doch nicht stolz wird, ja, dass man nicht als Christen so das Gefühl sind, ich stehe da drüber und ich brauche Gott eigentlich nimmer. Nee, dass wir uns bewusst sind, ich bin Sünder und ich bin abhängig von Gottes Vergebung. Und dass man auch, wenn wir wissen, wir leben unter der Vergebung Jesu und diese Vergebung gilt für vergangene und zukünftige Sünden, dass man trotzdem die Sünde nicht verharmlosen und trotzdem sie nicht fördern, ja, weil Sünde, echte Sünde, keine, die wir jetzt so definiert haben, weil, also echte Sünde, Lüge zum Beispiel, ist schlecht für uns. Sie zerstört Beziehungen, sie ist schlecht für die Mitmenschen und für alle anderen. Ja. Sünde ist zerstört. Und dass wir genauso die Gnade ernst nehmen, dass wir das auch ernst nehmen. Mir fällt es manchmal sogar schwer, ja, dass man sich das selbst oder anderen Christen zugesteht, die Gnade. Manchmal gibt es das auch, dass Christen, sagen wir, schwerere Sünden begehen, offensichtliche, viele sieht man ja nicht, offensichtliche, und auch wenn sie Vergebung und Neuanfang praktizieren, dann in der Gemeinde keinen Platz mehr finden. Und vielleicht ist euch das auch schon mal so gegangen, der Gedanke, der Sünder will Christ sein. Und da muss ich sagen, aus dem Neuen Testament, ja, genau der. Wir Christen sind begnadigte Sünder, die aus der Vergebung leben. Die Gemeinde Jesu besteht aus begnadigten Sündern und nicht aus einer frommen Gemeinschaft von sündlosen Menschen. Nehmen wir das ernst im Alltag für uns, für die anderen Menschen und in unserer Gemeinde. Gott meint seine Gnade und Vergebung wirklich ernst. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gilt diese Vergebung für dich. Seine Gnade reicht für dich und deine Sünden aus. Und sie gilt auch für Sünden, die wir jetzt als vielleicht schwere oder schlimmere Sünden sehen, ja, die man halt sieht. Sie gilt auch dafür. Und sie gilt auch dann, wenn sie dir die anderen Christen vielleicht nicht zugestehen. Und sie gilt auch dann, wenn du immer wieder vielleicht dein Leben lang am gleichen Punkt fällst. Und ich würde sagen, lasst uns auf Jesus und sein Kreuz schauen und so machen wie er, die Sünde ernst nehmen, aber auch seine Gnade und Vergebung ernst nehmen. Ja, sie annehmen in ihr Leben, sie uns zugestehen und den anderen Christen auch. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und du siehst im ersten Teil der Predigt die vielen Stimmen und Dinge, die wir hören in dieser Welt. Lass uns doch fest an dir halten. Zeig uns doch den richtigen Weg als Gemeinde und als einzelne Christen. Möchte ich bitten, dass du uns da festmachst und immer wieder deinen Weg zeigst. Und Herr, wir bitten dich auch für uns, dass wir dein Kreuz in unserem Herz tragen, dass wir ja aus deiner Vergebung leben und dass du uns das immer wieder erleben lässt. Du siehst die unter uns, die vielleicht sich schwer tun, die Vergebung wirklich auch ja, ein Ja dazu zu finden oder immer wieder an ihrer Sünde kämpfen. Ich bitte, ich zeige ihnen ganz klar, dass deine Vergebung gilt und du sie ernst meinst und ja, dass du uns liebst und annimmst. Amen.